Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zent dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
So, liebe Community, da sind wir. Vierte Folge, ja, jetzt sind es nur noch zwei. Wehmut, Spannung und was alles dazugehört momentan. Ja, gestern wieder eine Folge, irgendwie gefühlt nehmen die Jammerer bei jeder Folge zu. Irgendwie, ich habe mir gerade mal die Ratings bei Rotten Tomatoes angeguckt. Die erste Folge noch bei über 90%, wo ja eigentlich wirklich nicht viel passiert ist. Jede Folge wird schlechter bewertet irgendwie. Das eine Mal wird das kritisiert, das andere Mal das. Ach, keine Ahnung. Ich will mich gar nicht mehr über diese ganzen Miesmacher auslassen. Wir werden wahrscheinlich wieder kontrovers darüber diskutieren. Es gibt ja auch viel, worüber man diskutieren kann. Die vierte Folge. Der Mirai ist heute nicht da. Der hat irgendwie einen Termin. Dafür ist der Steffen heute dabei. Der Georg ist wieder dabei und natürlich auch der Balthasar. Guten Abend, liebe Leute.
Guten Abend.
Der Steffen hat offensichtlich Leck. Ja, ich habe mich gerade wieder mit dem Tywin irgendwie bei uns in den Comments gebettelt. Weil er wieder, irgendwie für mich ist er das Ultimative, er steht für das, wofür das Internet aktuell steht, irgendwie dieses Miesmachen um jeden Preis, sich irgendwelche Sachen raussuchen, vom Bad Writing sprechen und Sachen, die eigentlich, finde ich, durchaus erklärbar sind, irgendwie als Logikfehler irgendwie ausmalen. Zum Beispiel schreibt er irgendwie, wie kriegt man Cersei gekillt, ohne ihre menschliche Schutzschilde zu töten und die Stadt zu verwüsten? Hey, war Arya nicht die weltbeste Assassine, die sogar noch an den personifizierten Tod vorbeischleichen kann? Ach nö, sie fährt in den Urlaub. Da frage ich mich, hat der gepennt während der Folge? Oder warum wird das kritisiert? Und selbst wenn Arya sagen würde, ich will jetzt damit nichts mehr zu tun haben und gehe ins Exil, wäre das immer noch kein Logikfehler, ja? Und sie ist mit dem Hound unterwegs Richtung King's Landing. Der Hound sagt sogar noch, er hat eine Rechnung da noch offen. Da frage ich mich irgendwie, wie kann man denn immer alles schlecht reden und dann irgendwie trotzdem so viel Scheiße schreiben? Aber es ist so ein Fakt, dass momentan gerade bei Rotten Tomatoes die Wertungen immer weiter runtergehen. Die Nörgler nehmen Überhand. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Irgendwie, ich bin natürlich auch ein Fanboy und feiere das mega ab. Wird es wirklich objektiv schlechter oder ist einfach die Stimmung aktuell so schlecht, weil alle irgendwie nicht das kriegen, was sie wollen? Georg, du siehst das ja auch sehr differenziert und führst ja auch immer so Sachen an, die dir nicht gefallen haben, auch Logikfehler und so weiter. Wie würdest du das denn so neutral wie möglich sehen? Wird es wirklich schlechter im Laufe der Staffel oder wird hier irgendwie jeder Millimeter auf die Goldwaage gelegt? Wie siehst du das?
Ich glaube, da rächt sich einfach, dass sie es zu kurz gemacht haben. Man hätte vielleicht die achte Staffel wirklich ein bisschen länger machen müssen, um Geschichten etwas länger zu erzählen, um wieder Gefühle zu erwecken. Weil wenn man es jetzt mal vergleicht mit der vierten Staffel, mit der Viper, da gab es eine Person, die man jetzt wirklich seit 7 Folgen kannte, wo sie eben ab und zu mal auftat. Und dessen Tod, das ging mir wirklich nah. Das war ein Effekt, der mich wirklich berührt hat, während ich Missandei und den Drachen jetzt schon seit Staffel 2 kenne. Und irgendwie ging es mir überhaupt nicht nah, weil es einfach so schnell erzählt war, dass man eigentlich von dem einen Gefühl ins nächste kam. Und es baute sich diese Spannung nicht auf, weil man einfach viel zu gehetzt ist.
Aber woran liegt das denn? Also ganz ehrlich, ich frage mich immer, warum machen sie denn weniger Folgen? Ja? Also ich meine, wahrscheinlich ist das Budget ausgeschöpft und sie haben zu viel mit den Schlachten und dem CGI zu tun. Die Folgen gehen irgendwie anderthalb Stunden statt sonst wie eine Stunde. Warum macht man denn nicht 8 oder 10 Folgen und dafür so wie immer? Also ich versuche mich da mal reinzudenken. Also warum dieses andere Konzept jetzt für die letzte Staffel?
Ich glaube, sie wollten raus. Also vielleicht auch Schauspieler raus, aber ich denke, gerade die beiden Produzenten hatten irgendwie nach 8, 9 Jahren keine Lust mehr.
Okay, und deshalb macht man 6 Folgen, die aber dafür länger sind. Das ist ja von der Länge her wahrscheinlich dasselbe, oder? Oder nur ein anderes Zeitmanagement, oder wie? Oder was?
Ich glaube, es macht einfach von der Staffelung mehr Sinn. Also stell dir mal zum Beispiel vor, die Schlacht von Winterfell, von der letzten Folge hätte man, wenn man all das so drin haben will, wie man das haben will, hättest du es in 2 Folgen cutten müssen. Hätte die Folge dich dann noch genauso mitgenommen, wie sie dich beim letzten Mal mitgenommen hat? Wenn du mittendrin einen Break gehabt hättest, vielleicht sogar noch unnötiges Blabla mit dazu, damit man da quasi beide Hälften voll kriegt?
Nö, ich bin da total bei dir, aber was mich mal so stört, ist, dass es jetzt so dargestellt wird, irgendwie, was ja auch Georg gerade sagt, dass es so hingeklatscht wäre, schrieb heute auch irgendjemand in den Comments, wäre so hingeklatscht, um das irgendwie fertig zu kriegen. Die haben 55 Tage an der Schlacht vom Winterfell gedreht. Da kann mir keiner erzählen, dass es hingeklatscht ist irgendwie.
Nein, also von der Bildsprache an ist es nicht hingeklatscht, aber man merkt schon, dass das Konzept, was sie hatten, und ich fand das auch eine gute Idee, das auf Spielfilmlänge dann zu erzählen, weil man eben auch wirklich Momente hat, die so lange brauchen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie es nicht ganz geschafft haben, so darzustellen, wie sie es am Anfang geplant haben.
Also was die Stimmung angeht, habe ich das Gefühl, dass auch dieses ein Jahr Pause damit reinspielt. Dass die Leute so irgendwie das Feeling für die Serie so ein bisschen verloren haben in dem einen.
Das ist halt die Frage. Ich kann das nur aus meiner Sicht beurteilen, das Ganze. Und irgendwie, ich weiß noch, als ich die erste Folge der Staffel geguckt habe, irgendwie da sprang mein Herz, irgendwie, weil ich meine ganzen geliebten Charaktere wieder gesehen habe. Und die erste ist ja auch zumindest bei Rotten Tomatoes irgendwie die bestbewertete Folge, obwohl da quasi im Grunde nicht viel passiert ist, sondern sie treffen sich alle in Winterfell irgendwie, man freut sich, sie zu sehen. Und also im Prinzip nichts wirklich Großes irgendwie. Wie kann das die bestbewertete Folge sein?
Das kann ich erklären. Es gibt, glaube ich, zwei Arten von Zuschauern, die diese Serie gucken. Die einen, die erwarten mehr Spektakel, und es gibt auch eine Gruppe, die eben, ich bin auch eher ein Fan von den ruhigen Folgen. Also mir haben die immer mehr gefallen, die Intrigen in King's Landing, die Gespräche und so weiter. Das ist das, was mich am meisten befriedigt hat. Und deswegen war für mich auch die ersten beiden Folgen die besseren in der Staffel.
Aber wiederum haben so viele rumgejammert. Ich meine, verstehe das nicht. Wie du es machst, ist es falsch. Da wurde rumgejammert, dass da zu wenig passiert ist. Also egal, wie du es machst.
Beide Fronten hat. Weil du hast zwei Gruppen und die sind immer unzufrieden.
Ja, genau. Gefühlt ist es wirklich so. Irgendjemand ist immer unzufrieden, irgendjemand findet die Folge immer scheiße. Aber wieso war das denn vorher nicht so? Sind die Ansprüche vielleicht irgendwie über die Staffeln so ins Bodenlose gewachsen, dass man jetzt einfach an den eigenen Ansprüchen gerade kaputt geht? Oder also, ich versteh dieses nonstoppe Gejammer aktuell irgendwie über nicht.
Ich glaube, und da werde ich mich bestimmt wieder ziemlich unbeliebt machen bei vielen Leuten, es hat sich jetzt einfach im Vergleich zu den vorherigen Staffeln dieses, und ich meine damit wirklich nicht alle, ja, es gibt viel zu kritisieren und ich finde es gut, wenn Leute das machen, bitte. Und versucht das zu trennen. Es hat sich einfach so ein Jammer-Narrativ eingestellt. Es ist einfach jetzt so ein Trend, es liegt ein Trend. Jammer einfach dagegen. Wie, du findest Game of Thrones gut, du hast nichts daran auszusetzen, was bist du für ein komischer Junge? Ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich glaube schon, dass sich das so eingestellt hat. Und
aber warum jetzt und warum nicht vorher?
Gute Frage.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es der Zeitgeist aktuell, dass man sich an jedem, dass es cooler ist, irgendwas scheiße zu finden. Ich muss mir meine Comments rechtfertigen irgendwie, weil die Leute mies machen und wenn ich dann darauf antworte, dann werde ich mal angekackt irgendwie, so nach dem Motto, wir haben doch das Recht dazu, alles mies zu machen. Vielleicht bin ich auch ungerecht irgendwie und bin zu positiv und ich meine, dass da irgendwie immer wieder Schwächen auftauchen, das würde ich ja nie bestreiten, aber dadurch ist nicht alles scheiße. Also ich verstehe diese Mentalität einfach nicht.
Ich würde einfach sagen, also wenn ein Buch bewertet, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist Schwachsinn, aber ich finde auch, sie sind schlechter, als sie selber in der Serie waren. Ich finde wirklich, ich habe mir jetzt die Staffeln 3 und 4 in letzter Zeit nochmal angeguckt, die sind deutlich spannender von dem Erzählstrang. Und das, glaube ich, liegt einfach wirklich nicht an den Büchern oder an den Text, die sie haben, sondern einfach, dass der Aufbau bisher war. Es gibt Füllerfolgen, die eben aufbauen, die Spannung aufbauen, und dann gibt es die Folgen, die eben davon profitieren, dass vorher eben eine Spannung aufgebaut worden ist. Und das scheint in diesen 80-Minuten-Folgen nicht zu funktionieren.
Georg, also jein, keine Ahnung. Die Schlacht von Winterfell wurde halt zwei Folgen lang aufgebaut. Ich erinnere nur an die zweite Folge, wo sie da sitzen irgendwie und die Spannung irgendwie so. Und da haben die Leute wieder rumgejammert, dass da nichts passiert. Also dieses, ja, wie du es machst, ist es falsch. Und ach, ich weiß auch nicht. Lass uns
Ich kann Georg, glaube ich, da schon ein bisschen recht geben. Ich sehe ja grundsätzlich, auch letzte Staffel, ich sehe es ja relativ positiv immer noch. Aber es ist natürlich unbestreitbar, dass sie ein bisschen anfangen, auf die Tube zu drücken. So, und dass bestimmte Dinge, die früher halt über drei Folgen passiert wären, jetzt einfach im Staccato passieren. Das ist, haben wir ja letzte Staffel schon im Podcast drüber geredet, diese ominösen Zeit- und Ortsprünge, wo sich Leute scheinbar irgendwie teleportiert haben, weil es auf einmal so fix ging. Das ist früher nicht passiert. Früher hat man also die Leute dann eben losgeritten und dann hat das zwei Folgen gedauert, bis die angekommen sind. Nur da will man sich jetzt die Zeit nicht mehr für nehmen. Ich würde als Abschluss gerne, einfach nur damit man vielleicht nochmal sieht, dass das nicht nur uns so geht, die LOL-Moderatorin Effie de Portere, Sjorks, richtig ausgesprochen, hoffe ich, hat vor einer Woche oder so gesagt, so hey, ich erinnere mich schon gar nicht mehr so an den Anfang, ich fange nochmal von vorne Game of Thrones an. Und sie hat dann nach der ersten Staffel ein paar Tweets abgelassen, so von wegen so, boah, ich habe das ja völlig vergessen, aber das war echt langweilig. Also, und es ging so weiter. Sie meinte so, ja, war okay, war nett, aber vieles hat sich gezogen, vieles war langweilig. Sie hat die Tweets dann irgendwann gelöscht, weil sie meinte, nee, okay, das war mir jetzt zu viel an Flames und Negativität. Ich glaube, viele Leute vergessen teilweise, dass Game of Thrones auch nicht nur Sonne und Licht ist, wenn man so über die gesamte Dauer der Serie geht. Da ist auch vieles bei, wo man sich denkt, boah, das muss ich nie nochmal sehen.
Hm. Was mich dazu stört, ist, wie gesagt, dieses irgendwie, ich bin auf der Suche, also so immer dieses, ich habe dieses Gefühl, die sitzen mit einem Block und einem Stift vom Fernseher und schreiben sich irgendwelche Sachen auf, irgendwie die sich wahrlich raussuchen, irgendwie sie die kritisieren können. Letzte Folge wurde kritisiert, ja, es ist ja alles vorhersehbar, was passiert ist, und da konnte man, sie haben ja sowieso mal alles vorher ahnt, sie wussten auch alle sofort, dass Arya jetzt den Night King tötet und so weiter, und es wäre alles so absehbar gewesen. So, jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass in dieser Folge es absehbar wird, war, dass einer den Drachen, den Grünen, wie heißt der? Ich kann mir den einfach nicht merken.
Regal.
Das Regal aus der Luft geschossen wurde. Das war doch wieder das, was sie alle in der letzten Folge gefordert haben. Dieses typische Game of Thrones, dieser Moment, der einfach so bam war, wo man nicht mit rechnen konnte, den keiner erwartet hat, dass sie auf einmal aus dem Nichts den Drachen aus der Luft schießen. Was wird gemacht? Es wird nicht gesagt, ja geil, das war wieder so ein Game of Thrones Moment, sondern es wird wieder rumgejammert und es wird gesagt, ja, aber Euron mit seiner Flotte, den hätte sie sehen müssen, wie kann sie denn den nicht sehen? Und das ist ja total unlogisch und ein Logikfehler. Dass sich Euron, also ich meine, ganz ehrlich, er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass sie Drachen hat, er weiß, dass sie aus der Luft kommt. So, er sucht sich doch nicht einen Platz und legt sich auf offene Feld und sagt, so, wir bieten uns jetzt mal hier an als Ziel für die Drachen und dann schießen wir mal und gucken wir mal, ob wir treffen. Nein, er sucht sich irgendeine Stelle aus, weil er ein schlaues Kerlchen ist, wo die Berge hoch sind, wo sie ihn halt nicht sofort sehen und wo er das Momentum und den Überraschungseffekt auf seiner Seite hat. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das jetzt unlogisch sein soll. Das heißt, das eine, was in der letzten Folge kritisiert wurde, irgendwie wird in der nächsten Folge, wenn es dann anders ist, wird das einfach ignoriert und dann wird sich irgendwas anderes rausgesucht, wo man sich drüber echauffieren kann. Oder seht ihr das anders, die Sache mit Euron? Ich meine, das war ja nun wirklich vielleicht der Moment in dieser Folge mit dem Ende zusammen.
Jein. Also das, was du klar gesagt hast, mit der Bucht und sehe ich ähnlich, das kann man so machen. Auf die andere Seite, was ich kritisiere, war natürlich, dass die erste Salve, 3 Schüsse, 3 Treffer und dann die ganze Salve und alles geht daneben. Das war so ein bisschen blöd. Ansonsten fand ich, also erklärte sich das von alleine. Also fand ich ganz normal.
Okay. Ich hatte da mit der Szene, das war eigentlich das Einzige in der Folge, wo ich ein bisschen Probleme hatte. Weil, also ich bin früher viel gesegelt. Und ich weiß, wie extrem schwer es ist, auf dem Wasser Entfernungen abzuschätzen. Und der Kerl schafft es halt, 2 sich schnell bewegende Ziele mit seiner, naja, aufgebauschten Armbrust. Halt 3 Schüsse, 3 Treffer. Ich meine, es gab ja keine Fehlschüsse. Es waren 3 Treffer halt wegzuputzen. Und ich habe das auch dann da geschrieben. Also diese Trefferquote würde nicht mal ein moderner Lenkwaffenzerstörer
halten. Ja, da rächt es sich mal, dass sie die Charaktere ein bisschen umgeschrieben haben. Also den Euron, den sie hier haben, ist ja im Buch komplett anders. Da macht er das ja mit Magie. Da geht er ja auch schon auf Dannys Drachen los. Und von daher mussten sie es diesmal über die Armbrust lösen.
Ja, aber das ist, glaube ich, das Problem, was sie ja einfach auch haben, dass sie lange Zeit in der Serie nicht so, also ich habe ja schon häufiger gehört, in den Büchern passiert wohl magisch ja noch viel, viel, viel mehr von verschiedensten Charakteren. Und ich glaube, sie wussten einfach nicht, wie sie das vernünftig in die Serie packen sollen. Weil es manchmal auch einfach stören kann vielleicht. Aber ich bin ansonsten voll bei Steffen. Das war auch wirklich so ein Moment, das war für mich der Downpunkt der Folge. Aber auch einfach nur, weil ich Euron allgemein als Charakter, es wurde ja letzte Woche viel über Plot Armor geredet. Und Euron ist Cerseis Plot Armor. Das ist jetzt der 4. große Sieg, den er ihr beschert mit seiner unrealistischen Flotte in einer unrealistischen Situation mit unrealistischen Fähigkeiten. Einfach nur, damit sie irgendwie wieder ein bisschen ausgebalanced wird. Und ja, ich glaube, Thies hatte darüber gesprochen zum Thema Seeschlachten. Ja, die Macher der Serie haben keine Ahnung davon, wie eine mittelalterliche Seeschlacht auszusehen hat. George R. R. Martin aber auch nicht, weil es gibt einfach keine mittelalterlichen Seeschlachten. Das ist ein Phänomen, das gibt es fast nicht.
Gibt es aber auch in den Büchern nicht.
Nee, zu Recht, weil da gibt es kein Material für. Also, dass Schiffe da irgendwie durch die Gegend fahren und sich mit Armbrüsten abschießen wie mit Kanonen und da irgendwelche Schiffe komplett durchschlagen werden. Es sah geil aus, aber es ist halt völliger Schwachsinn.
Ach, ich weiß auch nicht, Leute, ob man da so ins Detail gehen soll, irgendwie, man kann dann auch argumentieren mit, ja, okay, er hatte Zeit, irgendwie, sie haben ihn nicht gesehen, bei der zweiten Salve, die vorbeigeht, weicht Danny noch aus, irgendwie, das kann man, finde ich, also ich finde das jetzt nicht so einen krassen Logikfehler, irgendwie, dass er die drei Dinger da trifft.
Es,
Also das
fällt halt ein bisschen auf.
Ja, okay. Aber das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen will, ja, okay, aber deshalb ist die Folge nicht schlecht. Wisst ihr, wie ich meine?
Nö. War sie auch nicht, absolut nicht. Hm.
Aber jetzt mal nochmal was ganz anderes. Wenn wir jetzt mal irgendwie von der, okay, er ist ein heftiger Amor, irgendwie, er hat die geilste Maus, er trifft irgendwie dreimal den Regal. Ich weiß gar nicht, wie er es gesagt hat, ich glaube, der Georg, dass in der Tod irgendwie dieser zwei eigentlich wichtigen Charaktere, weil Missandei ist ja auch schon ewig dabei, dass es ihn nicht so geflasht hat irgendwie. Die Frage ist halt, die Argumentation war ja irgendwie, sowas müsste eigentlich länger vorbereitet sein. Aber dann würden die Leute wieder nörgeln irgendwie, weil es zu voraussehbar gewesen wäre. War dieser Tod des Drachen jetzt irgendwie zu früh? Ich meine, ich denke, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es eine Form von Balancing war. Wäre es ein Computerspiel, würde man sagen, okay, zwei Drachen sind zu OP, irgendwie Blizzard hat jetzt gerade versucht zu balancen mit der Nummer, dass der eine tot ist. Aber ja, wie hätte man das anders lösen können, beziehungsweise wie hat euch denn die Sache berührt, dass der Drache jetzt tot ist? Weil der hat ihn ja auch ewig begleitet und eigentlich liebt man ja die Drachen. Ne? Jetzt ist schon der zweite weg irgendwie. Wie schlimm ist denn das?
Mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich habe erst nächste Folge damit gerechnet.
Okay.
Aber die Sachen halt, an dieser Szene hätte mich dann auch gar nichts gestört, wenn zum Beispiel die sich nicht auf den Schiffen da einfach aufgehalten hätten, sondern tatsächlich Assassinen, so assassinenmäßig auf Drachenstein sich versteckt hätten, sie erwartet hätten. Erstens wären sie dann auf festem, sich nicht bewegendem Boden gewesen. Und wie schon in Staffel 7, Folge 1, Daenerys geht voran, was eigentlich auch sehr riskant ist, da dachte ich mir auch so, meine Güte, da muss jetzt eigentlich nur im Schatten einer mit dem Messer laufen und die Sache ist komplett vorbei. Mhm. Sie fliegt wieder voran, hätte die sich, meinetwegen, als die Drachen gerade auf den Zinnen landen, kommen die plötzlich mit ihren Dingern hinter der Balustrade hoch und verpassen ihr eine volle Breitseite, wäre überraschend gewesen, wäre ein Schock und ich hätte mich in dem Punkt da halt nicht drüber aufgeregt. Aber so ist es halt so, da haben sie halt die Regeln für 5 Minuten, also ihre eigenen Regeln, die sie über Staffeln hinweg aufgebaut haben, für einen Effekt kurz ignoriert, aber dann ging mehr oder weniger wieder der Realismus an. Mit Realismus meine ich jetzt nicht, dass es Quatsch ist, dass sie mit Armbrüsten die anderen Schiffe versenken, aber es ist grundsätzlich so, wenn eine Flotte vor Anker ist und es kommt eine andere mit unter vollen Segeln an, dann ist die vor Anker, die sind gefickt, die sind erledigt. Frag mal die Franzosen bei Abukir.
Krass. Und, ja. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich das weiß, weil ich letztens ein Buch darüber gelesen habe, glaubt man mir das auch nicht.
Ihr seid ja Nerds, ist ja ekelhaft. Man hätte es anders lösen können irgendwie. Man wollte natürlich Euron stark darstellen irgendwie als Bösewicht und dadurch, wie gesagt, ein bisschen balancen irgendwie, dass ja Cersei, weil man immer, also hatte gerade auch vor der Schlacht gegen den Nightkick immer das Gefühl gehabt, eigentlich kann Cersei diese Schlacht nicht gewinnen, weil die Armee von Daenerys mit den damals noch 3 Drachen einfach viel zu stark ist irgendwie. Das heißt, jetzt versucht man zu balancen, stellt Euron besonders stark dar. Aber die Frage ist halt auch, wie hätte man das anders lösen können? Da, wo sie angelegt haben, jetzt die Flotte von Daenerys, war überhaupt irgendwie das King's Landing oder irgendwas, wo man den Drachen drunter schießen können, in der Nähe? Das ist halt die nächste Frage, oder?
Erstmal, wer sich jetzt beschwert, dass das irgendwie Euron so stark ist, also der ist auch in den Büchern, ist er die Bedrohung für Daenerys Drachen. Also es wird auch immer gesagt, dass sie aufpassen muss, dass jemand mit einem schwarzen Auge sie jagt und hinter ihr her ist. Also das ist, haben die jetzt nicht erfunden, sondern das ist aus den Büchern übernommen.
Ja, aber da wird's angedeutet, er hat's da noch nie gezeigt. Man weiß ja, es
nicht. Weil das Buch noch nicht veröffentlicht ist, aber ich sag mal, Sachen, die angezeigt werden, die werden sozusagen auch nachher erfüllt. Das ist ja das Wichtige in diesen Büchern, dass man sozusagen nachher weiß, ach verdammt, deswegen stand das ja da.
Vielleicht wird das Buch nie veröffentlicht, wenn ihr Pech habt.
Ja.
Dann gehen wir mal von der Szene weg. Die war natürlich entscheidend. Irgendwie Missandei wird vorher noch von Grey Worm, wie heißt der? Grey Worm? Angeschrien, sie soll in das Boot gehen. Man sieht nicht, wie sie in die Hände fällt. Ich habe mich kurz gefragt, ja, hä, wie sie ist jetzt weg? Wie ist sie denn gefangen genommen worden? Keine Ahnung. Er hat sie auf einmal plötzlich. Und natürlich Effekthascherei am Ende, wie sie getötet wird. Da wurde auch viel kritisiert, die letzte Szene, die natürlich krass war, irgendwie, weil man ja auch die Mega-Emotionen an den Gesichtern sieht, irgendwie Daenerys, die so langsam, und ich glaube, da das wird schon gezeichnet so ein bisschen, irgendwie langsam durchdreht, irgendwie, sie ist nicht mehr Nummer 1 auf den Thron, jetzt ist der zweite Drache tot, sie hat nur noch Drogon, und ihre Vertraute und Freundin Missandei ist tot. Also sie dreht durch, Grey Worm dreht durch, weil es seine Geliebte ist und so weiter. Jetzt wurde natürlich wieder, wie gesagt, irgendwas muss man ja immer finden, kritisiert. Ja, warum macht Cersei denn nicht einfach das Go für ihre Bogenschützen und killt ihren verhassten Bruder oder killt oder versucht Daenerys zu killen und so weiter. Wie seht ihr das Finale der Folge?
Schwachsinn. Also es ist Schwachsinn, das zu kritisieren, weil man sich da verabredet, dass es ein Gang und Gäbe, dass man unter weißen Bannern sozusagen miteinander redet.
Genau, habe ich auch gesagt. Seite, das war im Mittelalter auch so. Also da kann man sich, finde ich, auch nicht drüber aufregen.
Dass auf der anderen Seite, denn Cersei steht auch vorne auf der Mauer. Da muss der Drache auch bloß einmal rotzen, ist sie weg. Also
vor allen Dingen, das Ding ist, das ist ja auch vorher in der Staffel schon so gewesen, dass solche diplomatischen Treffen vor Schlachten stattgefunden haben. Und da wurde das auch nicht kritisiert. Ja, also die Leute, als noch George R. Martin Drehbücher geschrieben haben, beziehungsweise noch parallel zu den Büchern liefen, hat das nie jemand kritisiert. Jetzt, wo er es nicht mehr schreibt und jetzt, wo alles kritisiert wird, regt man sich plötzlich darüber auf. Verstehe ich halt auch nicht.
Nee, war beim Battle of the Bastards ja auch schon so. Und das wird ja auch schon nicht mehr von ihm. Und da hat es auch nie irgendwer. Da wurde vieles kritisiert, aber das garantiert nicht.
Also seltsam, ja. Aber wie war dieses Finale der Folge für euch? Das war jetzt gerade die Frage.
Also ich habe daran nichts auszusetzen. Ich meine, es hat mich jetzt. Dass Melisandre stirbt, hat mich dann nicht mehr überrascht, weil ich dachte mir so, oh Gott, Cersei ist direkt daneben, die ist erledigt. Also, aber weder filmisch noch sonst irgendwas, hatte ich da irgendwas dran auszusetzen.
Aber ich meine jetzt eher so, Steffen, meinst du den Effekt auf dich? Warst du davon schockiert? Hat dir das gefallen? Hat sich kalt gelassen? Eher so, wie war das Finale für dich so persönlich?
Ach so, ja, also, der Schrecken war schon vorbei, sozusagen, weil als das Aufmerksamkeit ist, dachte ich so, oh Gott, ja, halt, die macht das, sie macht sie kalt und deswegen war der Schock halt nicht mehr ganz so groß. Aber okay. Es war, sie war schon eine der Sympathieträger.
Also ihr habt doch alle damit gerechnet, dass sie jetzt stirbt, oder hatte man so immer noch das Gefühl, so wegen, die kommt doch irgendwie aus der Nummer raus, oder?
Genau, was du gerade angesprochen hast, was so kritisiert wurde, als Tyrion da an die Wand gegangen ist, war mein Körper schon in full High-Alert-Modus, weil ich dachte, fuck, jetzt stirbt der wirklich so dämlich und wird da einfach von Pfeilen genagelt. Und dann ist das nicht passiert, die haben kurz drei Sätze geredet und dann wurde sie hingerichtet. Da war ich aber quasi geistig noch so glücklich, hey, Tyrion hat's überlebt, dass ich für Missande gar nicht mitfühlen konnte in dem Moment. Sonst hättest mich vielleicht ein bisschen geschockt, aber ich glaube, weil Cersei ist ja auch angekündigt.
Du hast echt gedacht, dass der Tyrion so stirbt? Also, ich meine, das ist so eine wichtige Figur. Also, da hätte ich
gerne. Bei den Lannister-Brüdern bin ich immer an der Kante. Das war letzte Season auch schon mit Jaime so. Da war ich auch fast fest davon überzeugt, dass der Mountain ihn irgendwie einen Kopf kürzer macht.
Okay.
Also, diesen Moment, dass ich richtig Schiss um Tyrion hatte, hatte ich, als Bronn in die Kneipe reinkam.
Echt?
Da haben sich mir richtig die Eier zusammengeschrumpelt.
Krass, weil, hätte ich auch überhaupt, also ich meine, also ja, okay. Ich fange jetzt nicht an mit, ja, das war ja irgendwie, habe ich vorhergesehen und so, weil ich das eigentlich überhaupt nicht mag, diesen Spruch. Aber da war ich relativ sicher, weil die auch irgendwie befreundet sind, die drei. Und er ja auch irgendwie ein guter Marktschreier ist im Sinne von irgendwie, ich verbessere jetzt meine Position. Also ich hatte, aber gut, ja. Aber ja. Jeder hat dann andere Ängste. Georg, du möchtest was sagen?
Ja, um auf die Szene nochmal zurückzukommen, also das war leider die Sache, die mir vorher schon gespoilert wurde, ich hatte die ja nochmal geschrieben, deswegen konnte es mich ja nicht überraschen, aber ich hatte auch ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Cersei sich hinter ihr Volk verkriechen wird, die alle in die Burg einladen wird, um das Schutzschild zu dienen. Und mich freut es, dass Dany jetzt endlich zur Mad Queen wird, das ist hier eigentlich schon länger und jetzt ist es auch so geschrieben, dass alle das sehen können. Denn die mag ich am wenigsten.
Okay, dann kommen wir gleich mal zum entscheidenden Punkt. Oder wir springen natürlich hin und her, liebe Community, nehmt es uns nicht krumm. Ich meine, es ist absehbar. Man denkt, man hat das Gefühl, ich glaube, es ist keiner in dem Channel, der jetzt nicht denken würde, irgendwie, dass sie durchdreht. Und auch in den Comments wird fast in jedem zweiten Post geschrieben, irgendwie, okay, sie dreht durch, sie wird zur Mad Queen und am Ende wird sie wahrscheinlich Jon töten und dann auf dem Thron sitzen. Ist das auch eure Voraussage?
Ehrlich gesagt, also dass sie durchtritt, bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist nun mal auch das Narrativ dieser Folge gewesen, dass eben, man hat ja viel Zeit auch mit Varys und Tyrion verbracht, Und dass sie durchdreht, da bin ich mir jetzt relativ sicher, weil es jetzt eben auch einfach keine Anker mehr gibt für sie. Dass sie John tötet, also ich will ehrlich sein, ich würde nicht drauf wetten im Moment, was mit den beiden in den nächsten zwei Folgen passiert. Wirklich kein Cent. Ich habe wirklich keine konkrete Ahnung.
Also ich bin mir auch sicher, dass sie durchdreht, aber bei ihr glaube ich eher, dass Arya sie kalt macht. Weil irgendwie Arya ist ja auch auf dem Weg nach Königsmund.
Ja, Moment mal, lieber Steffen. Wir haben doch heute von Tywin gelernt, dass sie auf dem Weg in den Urlaub ist. Ne? Sie ist ja gar nicht auf dem Weg nach King's Landing. Guck doch mal die Folge richtig, Mann, Tywin. Entschuldige.
Der Bluthund ist unterwegs, um seinen bescheuerten Bruder endlich platt zu machen, damit die Fans endlich den Clegane Bowl kriegen.
Ja.
Und sie begleitet ihn, aber ich glaube eher, dass sie halt Daenerys. Nee, ich glaube eher, sie ist hinter Daenerys her.
Aber ihre Motivation, da jetzt hinzureiten, ist Cersei, oder? Sie wird, glaube ich, einig, oder? Eigentlich schon. Cersei ist auf ihrer Liste noch.
Wahrscheinlich schon, aber ich glaube eher, dass sie noch Daenerys platt macht und dass Cersei tatsächlich von Jaime gekillt wird.
Oh, das kann auch sein. Stimmt, das ist ja auch die Prophezeiung, dass einer ihrer Brüder sie töten wird, ne?
Genau. Ja, ich denke wirklich, dass es Jaime ist.
Okay.
Weil einfach, das wäre im Character-Arc von Jaime einfach dann Full Circle, dass er, um erneut die Stadt zu retten, sie hochjagt. Also sie umbringt, damit sie die Stadt nicht hochjagt, weil sie hat ja nur das unter der Septe hochgejagt. Unter dem Boten Bergfried, wo sich das ganze Volk jetzt versteckt, ist ja der ganze Scheiß.
Genau. Okay. Da gehe ich davon aus, dass Dany mit ihrem Angriff die ganze Stadt vernichten wird. Und dann ist Dany auch unten durch bei allem sozusagen. Damit verliert sie ihr Königreich.
Ja, und
wahrscheinlich auch mit
ihrem. Das heißt, es gibt gar keinen eisernen Thron am Ende mehr, auf dem man sitzen kann, ja?
Das sieht man ja immer, die Prophezeiung, als sie bei den Tech-Hexern von Card war, da ist sie doch durch die zerstörten rote Festung gegangen, ohne Dach, ohne alles, alles kaputt. Damals dachte noch, das wird der Winter sein, der den Thronraum kaputt macht, aber ich denke, Dany wird selber dann das Red Keep zerstören, ja.
Okay, spannend.
Dann ist sie wirklich die Mad Queen, wenn alles hochfliegt, aber das gegrillte Mad dann.
Ja. Sorry, den Pan habe ich letzte Woche schon gebracht.
Achso, Entschuldigung.
Nein, ich habe mich jetzt extra zurückgehalten, ihn diesmal nicht nochmal zu bringen. Ich hatte ja eigentlich schon gesagt, wie gesagt, also wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass Jaime ihm Cersei umbringt und Arya das Problem mit Daenerys behebt. Es kann aber auch ganz, ich würde wirklich im Moment nicht drauf wetten. Ich war nur ein bisschen, ich hätte es lustig gefunden, ehrlich gesagt, wenn Daenerys-Drache gekillt worden wäre. Weil sie ist jetzt schon so pisst, stell dich mal vor, nächste Woche will sie dann auf dem anderen Drachen reiten und der sagt nö. Weil, war doch so, oder? Drachen dürfen nur einen Reiter akzeptieren.
Oder das war bei Aragorn, glaube ich.
Nee, ich meine, das wäre aber auch bei Game of Thrones.
Deswegen, das heißt, sie reitet immer auf Drogon?
Sie reitet immer auf Drogon und.
Drogon, ja.
Richtig, da war ja Johns Drache, ja.
Genau, und dementsprechend. Ich meine, war doch auch, glaube ich, letzte Staffel hieß es dann hier, als Daenerys dann diese Rettungsaktion da für Jon gemacht hat, dass man dann gesagt hat, ja, Jon durfte halt nicht mit ihr hinten auf Drogon klettern, ne, weil ein Drache nur einen Targaryen-Reiter akzeptiert und deswegen musste er halt noch irgendwas Dummes machen, damit er dann auf einem anderen Drachen reiten kann. Irgendwie so.
Aber ich finde es langfristig für die Entwicklung, finde ich es gut, wenn Dany nicht die Königin wird, weil sie natürlich eigentlich die beschissenste Herrscherin ist von allen. Also wenn man bisher geguckt hat, egal wo sie war, hat sie immer nur Chaos hinterlassen. Bürgerkrieg oder ähnliches. Sie ist einfach keine gute Herrscherin.
Das muss ich fairerweise sagen, stimme ich dir zu. Und deswegen bin ich auch ein bisschen geschockt, wie loyal Tyrion ist, weil er hat eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, Daenerys so sehr hinterherzulaufen.
Wie es Hansa schon erkannt hat, er hat langsam Angst vor Daenerys.
Ich glaube vielleicht sogar, also ist jetzt eine wilde Theorie, aber vielleicht hat er auch die ganzen Fehler nicht absichtlich gemacht, sondern aus Versehen gemacht, sondern absichtlich, um Dany da genau hinzubringen, um die Drachen zu töten.
Das glaube ich. Ja,
aber da würden wir jetzt zu viel.
Ja. Okay, dann lass uns ganz kurz zu der Sache gehen. Wir sind immer noch bei Daenerys irgendwie und ihr Gespräch mit Jon Snow. Irgendwie sie versucht mit aller Macht irgendwie ihren Thron durchzubringen. Hat versucht irgendwie ihn davon abzubringen, das irgendjemandem zu erzählen. Er hat mehrfach gesagt, irgendwie, du bist meine Königin, ich trete zurück und so weiter. Sie sagt, nein, das kannst du dann gar nicht. Er hat sich am Ende durchgesetzt, hat es irgendwie seinen Schwestern erzählt. Und ich muss ehrlich sagen, dass Sansa bei mir so langsam irgendwie, ich habe mich richtig darüber geärgert, dass sie es dann weitererzählt hat, die alte Lester-Schwester, und jetzt weiß es so gefühlt jeder. Und man darf
was, Heute auf 9gag war irgendwie ein Bild so, Ned Stark behält ein tödliches Geheimnis 14 Jahre lang und sagt es keiner Menschenseele. Sansa kann es keine 10 Minuten für sich behalten.
Ja. Aber es war strategisch ganz schlau von Sansa. Sansa wusste ganz genau, dass Danny damit den tödlichen Schlag versetzt. Und Sansa, finde ich auch, ist eigentlich die Person, die auf dem Thron was zu suchen hat von allen. Jon taugt da nichts und Danny taugt da noch wen.
Ja, die Kleine hat inzwischen ganz gut gelernt, das Spiel um die Throne zu spielen.
Ja. Aber mich hat es trotzdem, es hat auf jeden Fall den Charakter nicht sympathischer gemacht.
Das ist richtig, ja. Allerdings muss man, wo du gerade sagst, Sansa auf dem Thron, habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, würde aber Sinn machen, weil Varys ist ja jetzt gerade dabei, mal wieder sich einen neuen Monarchen zu suchen.
Ja, der ist so mit dem Team-Joiner, ne? Jetzt hat er irgendwie, hat er auf die Riesenarmee und den Riesenvorteil gesetzt und kaum irgendwie ist es jetzt ausgeglichen, sagt er, oh, ich suche mir jetzt vielleicht mal jemand anders.
Er ist konsequent, er ist fürs Volk.
Aber das irgendwann nimmt man es dir auch nicht mehr ab. Also ich,
dass der noch lebt, ist eigentlich ein Skandal. Irgendwie. Der kann auch mal gehen, fände ich so langsam irgendwie.
Ja, war es halt das Problem, dass sie eine wichtige Figur aus den Büchern komplett gestrichen haben. Weil in den Büchern ist es so, dass er von Anfang an einen ganz perfiden Plan zusammen mit den Dornel-Leuten schmiedet, um einen anderen überlebenden Targaryen, der halt auch in Essos aufgewachsen ist, an die Macht zu bringen. Und der sitzt in den Büchern mit der Goldenen Kompanie über. Und das haben die halt geändert, den haben sie gestrichen. Und dann wussten sie aber auch nichts mit Dorne anzufangen. Und dann kam halt dieser völlig unsympathische, unlogische Quatsch da unten in der Wüste da halt dabei raus. Und Varys hat da leider mit drunter gelitten.
Das habe ich letzte Woche auch schon ein bisschen angesprochen. Normalerweise gibt es ja drei Fronten und ich gehe davon aus, dass eigentlich Aegon Targaryen im Süden mit den Dorne und der Goldenen Kompanie jetzt eigentlich in King's Landing wäre im Buch. Cersei ist eigentlich schon längst tot im Buch, gehe ich mal stark von aus.
Glaube ich auch, weil das ist nämlich auch was. Cersei hat man ihre Perspektive erst im vierten Buch. Man kriegt erst im vierten Buch ihre Perspektive, wo sie sich dann halt auch an diese Prophezeiung erinnert. Und da ist es so, da merkt man beim Lesen, meine Güte, die Frau ist nicht schlau, die ist einfach nur paranoid und verrückt wie eine Scheißhausratte. Genau.
Die ist richtig dumm im Buch und nicht so clever wie in der Serie.
Sie ist auch in der Serie ziemlich dumm. Also Leute überschätzen das oft.
Die macht aus reiner Paranoia zufällig das Richtige, also für sie das Richtige, dass sie dadurch dann ihre Feinde tötet. Aber die ist nicht einen Moment intelligent in den Büchern. Weswegen ich in der Serie halt ab Staffel 6 so ein bisschen irritiert war, wo sie jetzt auf einmal...
Also ich finde, in der Serie kommt sie sehr schlau und sehr intelligent rüber.
Da stimme ich dir zu. Allein schon damals, als sie von den Tyrells die Intrigen verstanden hat und rechtzeitig die Hochzeiten organisiert hat und so weiter. Sie war eigentlich schon immer relativ clever.
In der Serie auf jeden Fall.
Bei Cersei war immer das Problem, Cersei war immer clever, aber nur bis zum nächsten Schritt. Und der zweite Schritt, der danach kam, hat ihr immer krass ins Gesicht geschlagen. Wir nehmen das mit den Hochzeiten. Sie erzählt das ganz stolz Tywin irgendwie und freut sich ein Ast, dass sie wie Tyrion Sansa angelacht hat. Und 30 Sekunden später heißt, jo, und du heiratest Loras.
Aber hat sie ihn geheiratet? Hat sie ihn geheiratet?
Ja, aber da kann es auch vor sein, dass Tyrion das Problem Tywin beseitigt hat. Sonst hätte sie ihn geheiratet.
Ja, eben.
Um meinen Gedanken aber von vorhin noch eben fertig zu bringen mit Varys, er fängt ja so langsam an, auf Jon zu switchen. 30 Sekunden, nachdem er erfahren hat, dass Jon ein möglicher Thronfolger ist. Ich musste da ein bisschen stutzen, weil er sagte dann von wegen, ja, vielleicht ist das doch der beste König, einer, der gar nicht herrschen will. Aber Robert wollte auch nicht herrschen. Der ist auch nur auf dem Thron geblieben, weil er einmal da war. Also dem war der Thron ja auch scheißegal. Und von daher weiß ich jetzt nicht, ob das aus Varys Perspektive so clever ist, jetzt auf Jon zu setzen.
Das wäre doch ein toller Kreisverkehr. Jon muss Daenerys töten und hat danach eigentlich keinen Grund mehr zum Leben und hockt depressiv auf dem Thron. Das wäre doch dann ein ganz tolles Ende.
Wenigstens wird er nicht saufen und rumjagen.
Okay, aber jetzt wissen es irgendwie gefühlt alle, dass er ein Targaryen ist und dass er der legitime Thronnachfolger ist. Danny hat schon so ein bisschen, das war schon ein bisschen so da schon angedeutet irgendwie, wie nennt man das, Richtung Mad Queen geht irgendwie, ja, wir können nur zusammen leben irgendwie, wenn du es so machst, wie ich dir sage und du darfst keinem erzählen und du musst auf den Thron verzichten und er sagt ja fünfmal irgendwie, ey, ich mach das nicht, du bist meine Queen und so weiter und John möchte einfach nur, dass alles so ist wie vorher, aber man hat so das Gefühl, dass sie so sagt, ja, du musst nach meinen Regeln spielen, sonst können wir das Ganze ja vergessen. Ich finde es spannend, wie sich das jetzt in den nächsten Folgen mit den beiden entwickeln wird. Also, was meint ihr?
Sie hat ja schon versucht, einen von Johns Gefolgsleuten mit Gendry zu installieren, jetzt als Lord of Stormend.
Genau, wollte ich gleich drauf zurückkommen, ja.
Genau, was quasi, also man kann natürlich sagen, dass das irgendwie gerechtfertigt ist und ja auch Sinn macht, aber ich habe es von Anfang an eher aus einer Perspektive gesehen, dass sie eben versucht hat, quasi John zu unterminieren, dass sie sich präsentieren wollte, natürlich da auch den Anwesenden als ich bin die Königin, weil natürlich ist es die Aufgabe der Königin, Titel zu verteilen. Ja, und ja, das ging ja dann eigentlich auch
so. Hör mal gut an bei allen, inklusive John.
Ja, gab ja, aber genau das ist der Punkt. Ne? Es hatte niemand was dagegen und damit war es die perfekte Entscheidung. Weil alle finden es geil, aber sie ist diejenige, die es ausgesprochen hat. Das kommt immer gut an, sowas.
Ich weiß nicht so richtig, wo du gerade drauf hinaus willst jetzt.
Das war nur einfach der erste Schritt, dass sie quasi Gendry an sich angebunden hat, weil er ist jetzt quasi Lord of Stormend und damit steht er nun mal jetzt in der Pflicht, ihr irgendwie zu helfen und ihr untertan zu sein.
Aha.
Und das zog sich ja dann eben auch so durch. Und man hat ja auch am Anfang immer schon gesehen, wie sie sehr neidisch war, während alle anderen da irgendwie am Feiern waren. Sie hat ja selber gesagt, sie passt irgendwie nicht so richtig in den Norden und in den Süden passt sie eigentlich auch nicht.
Bei der Szene fällt mir gerade ein, haben die deutschen Synchronsprecher einen Fehler korrigiert, den die Engländer gemacht haben. Dort wurde ja sein Nachname River genannt und River sind eigentlich die Flusslande, also von den Tullys und gar nicht Baratheon. Baratheon Bastarde heißen ja Water und das haben sie Gott sei Dank in der deutschen Übersetzung dann richtig gemacht und ihn Wasser genannt.
Aha. Oh, stimmt. An das River erinnere ich mich, aber ich habe dann nicht mehr drüber nachgedacht. Du hast natürlich recht, das macht total Sinn, dass die Bastarde aus Riverrun River heißen.
Okay, die anderen beiden, wie seht ihr die Entwicklung zwischen Daenerys und Jon aktuell?
Naja, sie verhalten sich halt ihrem Charakter entsprechend. Jon halt der... Ja, er will halt einfach nicht herrschen und denkt halt einfach, damit ist es gut, weil John ist halt nicht der große Stratege. Er ist halt im One-on-One ist er ein Mordskämpfer, aber er hat halt keine Ahnung von Strategie. Daher sie als Chef und er als Beschützer, sozusagen als zusätzliche Königswache, die direkt neben ihr auf dem Thron sitzt, wäre ideal, aber ich halte
aber es für... Ja, genau, es wurde ja auch angedeutet irgendwie, warum können sie denn nicht zusammen herrschen? Und dann wurde gesagt, ja, weil Danny das nicht zulassen würde. Ne? Das ist, glaube ich, der Tenor an dieser Sache. Ne?
Und weil Jon es nicht machen würde wahrscheinlich. Also man merkt schon, dass er ein bisschen Probleme hat, diese Nähe darzustellen zu ihr. Also es gibt für ihn, dass sie eine Tante ist, ist für ihn echt ein Grund, da ein bisschen Distanz zu halten. Das hat man die ganze Zeit gemerkt. Und man sieht auch wieder mal, dass er auch ein schlechter Herrscher ist, weil er versucht, beides zu machen. Dass er seinen Schwestern das erzählt und trotzdem mit Daenerys aufrechtzuerhalten. Und das wird nicht...
Das kam ja auch im Gespräch mit zwischen Tyrion und Varys. Dem Süden wäre das scheißegal, dass sie verwandt sind. Das denen wäre das wirklich völlig egal. Aber im Norden, die stehen da nicht so. Und da würde er halt dann auch den Rückhalt erstens verlieren. Aber er will ihn ja sowieso nicht haben. Also.
Und wenn Danny die Stadt abfackelt, glaube ich, war es das für John. Also er ist ja wirklich jemand, der so fürs Gute ist, das könnte er, glaube ich, nicht akzeptieren.
Das glaube ich auch. Aber ich hoffe, sie knallt nicht wirklich die ganze Stadt in die Luft, um das zu beweisen.
Ich gucke gerade auf meinen Blog, ist ein neuer Kommentar da, wo ich, das ist halt so ein typischer 0815, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich will es nur schlecht reden, Kommentar, ich muss einmal vorlesen. Hoffentlich ist es bald vorbei, die Qualität nimmt jede Folge ab, die Dialoge sind teilweise cringe, Charaktere porten herum und treffen dumme Entscheidungen. Was war denn die Szene am Ende, King's Landing? Sie sieht einfach so schlecht und leer aus. Haben sie das ganze CGI-Budget für Folge 3 rausgehauen?
Ja, also ist es eine ganze Menge Blödsinn, die er erzählt. Beim Tor habe ich mir auch gedacht, weil King's Landing wurde bisher immer mit mediterran dargestellt und das sah jetzt ein bisschen mehr wie Kart aus. Aber fand ich jetzt auch nicht so störend, dass man sich deswegen aufregen muss.
Also, und so das geringste
Problem.
Diese Sätze, die er benutzt, sind halt so, hat er irgendwo aufgeschnappt bei Reddit irgendwie und plappert er nach. Das ist so der Standard-Flame, ne? Porten herum und treffen dumme Entscheidungen, ja, alles klar.
Deswegen, Steve, finde ich es immer ein bisschen unfair, wenn du sagst, die Buchleser wollen das kaputt machen, weil ich glaube, das sind einfach ganz normale Reddit-Leser, die sich jetzt dadurch ein bisschen bestätigt fühlen und dann rumgehen. Also das,
ja, die Buchleser gibt es ja auch nicht.
Die ich kenne, sind meistens eigentlich, klar sind sie manchmal traurig, aber die sind jetzt nicht so, dass sie jetzt unbedingt Randale machen müssen.
Und wenn ja, die Buchleser gibt es ja eh nicht, aber mir fällt immer wieder auf, dass die Leute, die am meisten meckern, irgendwie immer die Argumente irgendwie, die Bücher sind besser und jada jada und seit das Buch nicht mehr übereinstimmt, ist alles schlechter. Also es fällt mir halt immer auf, dass die am meisten meckern, auch Buchleser sind, aber geschenkt. Oh.
Ja, oder aus Reddit das aufgeschnappt haben, dass es im Buch besser ist, wahrscheinlich selber das Buch gar nicht gelesen haben.
Ich möchte einfach nur mal erinnern, ich könnte fast darauf wetten, dass es derselbe Typ ist, an meinen Lieblingskommentar aus letzter Woche, wo es hieß, ja, wieso hat denn Sansa unten in der Krypta nicht Tyrion umgebracht? Das Messer hatte sie doch gezogen.
Was?
Warum denn?
Hast du die Folge auch geguckt, frage ich mich da.
Warum denn? Sie hat doch vorher gesagt, dass sie ihn mag und dass er irgendwie so einer der besten Männer ist, der ihr je begegnet ist. Ja, weil es wenigstens mal überraschend gewesen wäre.
Ja, aber... Genau. Das ist die Argumentation. Und wenn es dann überraschend ist, wie mit dem Drachen irgendwie dann, oh ja, und wurde ja nicht lang genug aufgebaut und jada. Ja, alles klar.
Sorry, es wäre auch überraschend gewesen, wenn Bran irgendwie, wenn der Night King vor ihm kippt, plötzlich ein Laserschwert aus dem Ärmel zieht, sagt, I am the Senate und ihm irgendwie mit einer Pirouette den Kopf abhackt. Ja. Wäre auch überraschend gewesen. Ja. Vielleicht hätte Reddit das ja toll gefunden. Wer weiß.
Logikfehler. Wieso hat er ein Laserschwert? Das stimmt doch nicht. Sie haben kein CGI-Budget danach mehr. Egal. Ja. Gut, haben wir noch irgendwas vergessen?
Eine Menge.
Eine Menge.
Ghost möchte ich ganz kurz einwerfen. Tat mir irgendwie leid. Irgendwie, ich fand den Hund auch, also das haben sie wirklich gut gemacht, ihn so darzustellen, dass er halt auch irgendwie bei der Schlacht ordentlich mitbekommen hat. Die Leute haben sich darüber aufgeregt, dass John ihn nicht nochmal in den Arm genommen hat. Ich glaube, das war auch so ein Abschied im Sinne von irgendwie, ich hau jetzt schnell ab, weil mein Herz blutet und... im Norden, bei den Nordlingen hat er ein besseres Leben und ich komme wahrscheinlich sowieso nicht mehr zurück jetzt aus King's Landing, von daher, bei mir kann er eh nicht sein. Man kann natürlich kritisieren, kann sagen, ja, warum hat er ihn nicht noch mal gedrückt? Irgendwie, dann gibt es natürlich wieder Theorien, ja, CGI-Budget und wäre zu teuer gewesen. Jada. Ich glaube, das ist alles exakt so geplant gewesen. Wie seht ihr Ghost und seine Rolle?
Ich muss sagen, ich war wirklich froh, dass sie ihn jetzt so verabschiedet haben, weil ich muss zugeben, auf Dauer wurde es wirklich ein bisschen unangenehm, dass Und das möchte ich jetzt nicht als Buch ist besser Kritik sehen, aber ich glaube, die Macher der Serie wussten einfach wirklich nicht mehr zu diesem Zeitpunkt, was sie noch mit Ghost anfangen sollen.
Das Gefühl hatte ich auch.
Und jetzt haben sie, finde ich, sie haben ihn jetzt einfach sauber rausgeschrieben, das Thema ist jetzt abgeschlossen und man braucht sich damit nicht mehr beschäftigen, weil er wirkte einfach, wann immer er vorkam, ehrlich gesagt, in dieser Staffel, immer irgendwie deplatziert und so, ach ja, Ghost haben wir ja auch noch, den müssen wir auch noch irgendwie mit dazu packen. Und deswegen bin ich einfach froh, dass das jetzt vorbei ist.
Das liegt daran, dass sie das Worgen auch gar nicht mehr reingebaut haben. Also John kann ja normalerweise genauso wie Bran Worgen und dadurch Ghost steuern und andere Tiere, das haben sie ja komplett rausgenommen. Und deswegen war ja auch einfach kein Sinn in der Story. Ich fand es trotzdem ein bisschen schade, nachdem er über seine Leiche gewacht hatte und so weiter und ihn dauernd begleitet hat, dass er ihn nicht umarmt hat. Also das muss mir sagen, hat mir echt wehgetan, irgendwie das so zu lösen.
Ja, aber gut, das ist, glaube ich, eine Skriptentscheidung, das hat nichts mit CGI und Jada zu tun. Nein. Irgendwie, Punkt, ja. Ich muss sagen, ich bin dabei, ich hätte es auch gerne gehabt, dass er ihn umarmt, aber ich glaube, das ist einfach, ja, in diesem Fall hat John gesagt, okay, ja, wobei die anderen hat er auch umarmt. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Ich hätte es auch gerne gesehen, dass sie nochmal umarmt, ja, und sich verabschieden. Muss ich ehrlich sagen, bin ich bei dir. Ja. Steffen.
Ja, bei der Schlacht sah man hier auch nicht mehr. Er ist ja mit den Dothraki in diesen General Custer Move mitgeritten und war danach ja nicht mehr zu sehen. Ich hatte ja danach auch nur auf Facebook aufgeschrieben, so, ja, was hat der eigentlich die Schlacht über gemacht? Er hat sich einen Untoten geschnappt und die Knochen einzeln verbuddelt, weil letztendlich ist er ein Hund.
Ja, also ich habe letzte Woche im Podcast die Frage gestellt, lebt er überhaupt noch, weil er ist ja mit dem Dothraki da reingeritten. Das kam auch nicht deutlich raus, dass er es überlebt hat, ne? Muss man auch
sagen. Er war doch nur in der Vorschau, oder?
Ja, genau. Nur deshalb wussten wir das. Ja.
Es kam auch nicht deutlich raus, dass so viele Dothraki überlebt, dann halbe Armee noch.
Die Hälfte, genau. Für mich waren die alle tot.
Das fand ich ein bisschen albern. Also das muss ich ehrlich sagen. Also wenn man gesagt hat, okay, die Reserve, die wir hinter der Burg hatten, die lebt noch oder so, dann hätte ich es noch verstanden. Aber die vorne waren, die müssten eigentlich tot.
Ja, ich muss auch sagen.
Aber die hätte man ja trotzdem sehen müssen.
Ja, wir haben letzte Woche im Podcast darüber gesprochen, irgendwie, dass ja eigentlich gar nichts mehr da ist und dass man sich woanders Hilfe suchen muss. Und dann wurde auf einmal jetzt so dargestellt, okay, wir haben alle die Hälfte verloren. Auch die Anzali hätte man gedacht, irgendwie, okay, die sind weg, ne? Das ist vielleicht noch eine Handvoll über. Die haben sich geopfert dafür, dass die anderen da den Rückzug antreten konnten nach Winterfell rein. Also von daher, da hat man auch schon gedacht, okay, die Hälfte also noch, immerhin. Ja, es kam jetzt auch nicht rüber so in der dritten Folge. Ja, das stimmt schon, habt ihr recht, ja.
Ich finde es übrigens gut, dass sich meine These von letzter Woche bestätigt hat. Das wurde nur am Rande erwähnt, aber dass Dorn einen neuen Prinz hat und auch der immer noch auf Seiten von Daenerys steht. Das heißt, theoretisch kann sie sich immer noch mit Dornish, der dornischen Armee verstärken.
Ja, nur wer ist da jetzt eigentlich?
Darkstar müsste das sein, also wäre jetzt meine Theorie, aber gut, das wird
wahrscheinlich... Er wurde nicht mal namentlich erwähnt, also wird er wahrscheinlich auch nicht vorkommen, keine Ahnung.
Was mir nicht aufgefallen ist, dass Bran Danny nicht geholfen hat. Also ich denke, Bran hätte das wahrscheinlich, oder hätte es vielleicht voraussehen können, dass der Drache stirbt und er hat bewusst nichts gesagt.
Aber kann er? Nee, kann er nicht. Er hat selber nochmal wiederholt, dass er größtenteils in der Vergangenheit lebt, ne?
Bran kann vor allen Dingen nur die Orte besuchen, wo noch diese Wehrholzbäume stehen. Und
das stimmt,
da gibt es gerade noch so in King's Landing einen so einen Hain und in irgendeinem so großen See auf der Insel in der Mitte noch ein paar.
Du meinst ansonsten in Winterfell, oder? Nicht in King's Landing.
Nein, King's Landing gibt es auch einen.
Irgendwo in den Flusslanden. Ansonsten gibt es südlich der Zwillinge nichts mehr von diesen Bäumen, wo er mal halt kurz spionieren könnte.
Stimmt, die Insel, ja. Ansonsten nicht mehr.
Ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, das wir überlegen?
Ja, ehrlich gesagt schon, weil ich
war. Die ganzen Abschiede am Anfang, ne? Also ich war auch ein bisschen traurig, dass die Nordmänner nicht mehr dabei sind. Das heißt, viele haben gesagt, okay, wir haben das Ultimative, wir haben die Bedrohung für Westeros besiegt, aus euren Thronkämpfen wollen wir uns raushalten. Die Nordlinge haben sich komplett verpisst. Es war auch so ein bisschen Abschied am Anfang, ne? So irgendwie.
Die ganze Folge ging eigentlich um Verlust und Abschied. Ich denke, das zog sich wie so ein roter Faden durch die gesamte Folge, dass Menschen sich trennen, sich verlieren und bis zum Ende eigentlich.
Ja, schon, aber ich mal so in die Runde gefragt, vielleicht ging das anderen ja auch so. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Highlight oder der für mich beste Part der Folge waren so die ersten 15 Minuten. Es ist nichts passiert eigentlich, aber einfach nur, wo Georg vorhin gesagt hat, du bist ja auch eher so einer, der die ruhigeren Parts mag. Einfach diese, ich will jetzt nicht sagen Feierstimmung, aber einfach mal wieder so ein bisschen Ausgelassenes, mal die Lannister Brothers sehen. Man hat viel, finde ich, zurückgegriffen auf Dinge, die früher passiert sind, ohne sie nochmal zu erklären. Das finde ich mal ganz besonders toll. Zum Beispiel, dass man einfach direkt in Tyrions Drinking Game eingestiegen ist und jeder kannte die Regeln, weil das früher halt oft passiert ist. Und auch viele andere Dinge. Ich muss sagen, ich fand wirklich so die ersten 15, 20 Minuten in Winterfell, das war so wirklich mein Highlight. Der Rest der Folge war auch okay oder okay bis gut. Aber einfach nur mal wieder so ein paar Charakterdynamiken zu sehen.
Ja, Jamie und
Brienne endlich.
Ja, gut, aber endlich. Das wurde so hochgehängt, dass die jetzt endlich gepoppt haben, ja, geschenkt.
Willst du mir sagen, dass du nicht gelacht hast, als Tormund total heartbroken war für volle 16 Sekunden?
das war gut gemacht. Gelacht habe ich nicht, aber ich habe über Tormund gelacht. Ich lache wirklich selten, wenn ich irgendwas sehe im Fernsehen, aber da musste ich wirklich lachen, als er mit seiner vollgekackten Hose da ankam. Also
ja, genau.
Unglaublich lustig.
Which of your cowards has shit in my pants?
Meine Lieblingsszene war aber, wo der Bluthund Sansa gefragt hat, wie hast du Ramsay kalt gemacht? Und sie nur so ganz trocken, Blut.
Müsst ihr beim Bluthund auch mal an Bud Spencer denken? Ich finde ihn, das ist so ein moderner Bud Spencer.
Ah, nee, hab ich noch nie. Nee, noch nie, aber lustig, wo du sagst. Ja, jetzt, wo du sagst.
Okay. Und da freue ich mich auch schon. Liebigen Bowl, es ist confirmed, 100%. Also das muss jetzt kommen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, aber hat er gegen seinen Zombie-Bruder, der ja eigentlich sowieso schon stärker war, schon vorher und jetzt auch noch Zombie-Superkräfte hat, hat er da eine Chance? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, er wird da untergehen, oder? Oder vielleicht ihn dann im Sterben mitnehmen, könnte ich mir vorstellen, irgendwie so.
Ja, Double Kill wahrscheinlich.
Ja. Sich opfern, irgendwie so.
Er tötet ihn mit Feuer. Aber The Mountain, Kleinigkeit, weil ich es heute irgendwo gelesen habe. Da meinte jemand so, ja, wieso hat denn der Mountain Missande getötet? King's Landing hat doch extra sogar irgendwie einen Henker eingeführt. Vielleicht als Zusatzinfo, weil Elyn Payne, das ist der Henker, der zum Beispiel auch Ned Stark geköpft hat, der stand auch früher mal auf Arias Liste. Und in den Büchern tut er das bestimmt immer noch. Allerdings ist der Schauspieler gestorben.
Ja, und stimmt, der hatte Krebs.
Genau, und da Elyn Payne eh nicht so ein wichtiger Charakter ist, hat man dann einfach gesagt, wisst ihr was, aus Respekt, wir besetzen diese Rolle nicht neu. Und erwähnen den quasi nur noch namentlich und lassen den nicht mehr vorkommen. Der ist dann auch aus Arias Liste einfach kommentarlos rausgefallen. Und deswegen hat der Mountain Missandei getötet und eben nicht Elyn Payne.
Ja, ist aber auch schön. Effekthascherei halt. Ja.
Bin mich gerade nicht ganz sicher, aber ist es nicht Podricks Vater gewesen?
Nee, aber die sind verwandt.
Okay. Glaub ich. Ich glaube Onkel.
Ja, aber auf jeden Fall Familie, ja.
Ja, genau. So ist Podrick dann überhaupt erst an Tyrion gekommen.
Gut, dann lass uns noch mal ganz kurz, die Zeit drängt ein bisschen, auf die Vorschau, auf die nächste Folge zu sprechen kommen, die man immer dann sieht. Ja, wie immer irgendwie nicht viel drin zu sehen. Man sieht, man hat das Gefühl aufgrund der Vorschau irgendwie, dass das eine Folge wird, irgendwie in der die Rebellen ne, und nicht das Imperium irgendwie gut dasteht. Man sieht irgendwie, dass das Gesicht von Euron, der gerade, glaube ich, so von der Mimik her auf die Fresse kriegt. A, was erwartet uns in der nächsten Folge? Und B, was nehmt ihr aus der Vorschau mit?
Ich habe die Vorschau nicht mehr geguckt.
Entschuldigung. Okay, ja gut. Manche wollen das ja auch nicht, wollen sich gar nicht spoilern lassen. Sascha und Michelle haben die nie geguckt, aber ja. Georg.
Ich hatte ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Also ich gehe davon aus, dass King's Landing wirklich mit Drachenfeuer angegriffen wird. Wahrscheinlich zuerst die Flotte vernichtet wird und dann King's Landing. Dass die Stadt wirklich explodiert, total in Flammen.
Schon in der nächsten Folge?
Ja.
Okay.
Ich denke, die nächste Folge wird ja wieder von dem gleichen Regisseur wie Folge 3 gemacht. Das heißt, er ist für die Schlachten zuständig. Ich erwarte, dass es eine große Belagerungsschlacht gibt, die für Danny ausgeht, dass King's Landing dabei vernichtet wird, Cersei, Euron natürlich auch sterben, The Mountain auch stirbt. Und dann
gibt's eine. Und der letzte Folge geht's ja nur noch irgendwie Danny gegen, oder wer den Thron hat, oder wie?
Dann, genau, dann würde ich sagen, dann geht's ums große Aufräumen. Lange. Genau. Und ich weiß nicht, dann wird wahrscheinlich Danny sterben in der letzten Folge.
Was ist mit Bran eigentlich? Weil alle fragen Bran. Und warum wird es immer noch nicht aufgelöst, irgendwie wo er war, während der Night King auf dem Weg zu ihm ist? Viele befürchten auch, dass es gar nicht mehr aufgelöst wird. Was ist dann eure Vorhersage in Sachen Bran eigentlich? Hat er noch einen großen Part? Oder bleibt er der miesgelaunte, alles sehr, zumindest rückwirkend?
Das ist irgendwie schwer zu sagen, weil das ist auch so ein bisschen das Problem. Ab Staffel 6, eigentlich eher ab Staffel 7, hatten die ja kein fertiges Buchmaterial, sondern nur noch die Punkte von, wie hieß er nochmal, Martin, wo das Ding letztendlich enden soll, aber den Weg dahin hat er ihnen nicht mitgeteilt. Und da habe ich auch bei Brand manchmal das Gefühl, sie wissen nicht so wirklich, was mit ihm anzufangen. Weil manchmal wirkt er so ein bisschen überflüssig an einigen Stellen.
Ich sag ja, bei einigen Stellen wie Beric Dondarrion zum Beispiel, der ist ja schon früh in den Büchern tot, den haben sie hervorragend umgesetzt und manche Sachen, da fehlt's ein bisschen, muss ich sagen, habe ich auch das Gefühl. Aber es kann natürlich noch sein, dass in der letzten Folge der große Knaller kommt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.
Ja, muss man mal sehen. Ich glaube auch, also Moment, fürs Erste wird seine Rolle wahrscheinlich der Grumpy Wikipedia-Man sein. mir ist gerade noch als kurz, das will ich jetzt nicht groß ausdiskutieren, aber als kurze Info, wo du Euron erwähnt hattest, wird ja auch spannend zu sehen sein, nächste Folge, ob Euron geistig folgen konnte, als Tyrion vom Kind erzählt hat. Denn ja. Tyrion kann ja nur logisch auf eine Art und Weise von dem Kind wissen, nämlich wenn Cersei ihm davon erzählt hat. Die beiden haben aber das letzte Mal geredet, da hat Euron noch gar nicht mit Cersei gepimpert. Sprich, das Kind, was sie da angeblich hat, kann ja gar nicht von ihm sein. Ich meine, er hätte auch so vom Gesicht her irgendwie kurz drüber nachgedacht, so, hä, Moment. Aber mal gucken, ob das noch eine Rolle spielen wird.
Was ist denn eigentlich mit dem Kind, das fällt mir gerade mal so ein, was ist denn eigentlich mit dem Kind von Jon und Daenerys, wo alle im Vorfeld darüber spekuliert haben, dass das vielleicht am Ende auf dem Thron sitzt? Das wurde ja noch nicht mit einer Silbe erwähnt. Das heißt, ich glaube, dieser Handlungsstrang hat sich erledigt. Ich glaube,
Daenerys kann ja keine Kinder kriegen. Was? Sie ist ja unfruchtbar. Seit
und das sagst du uns damals. Erst jetzt?
Das weiß man doch.
Das weiß man?
Seit der ersten Staffel ist sie unfruchtbar.
Wir haben doch in der Vorschau darüber diskutiert, irgendwie, dass es eine Fantheorie gibt.
War ich nicht dabei.
Wonach das, aber alle anderen. Nee,
nein, ich hab nicht mehr dran gedacht, aber er hat recht, ja. Also, Daenerys ist, sagt zumindest, sie sei seit der zweiten Staffel, dass sie unfruchtbar ist. Sie hat es auch letzte Staffel groß und breit gegenüber Tyrion mehrfach erwähnt. Sie sagt doch auch immer so: Those three dragons, the only childs I will ever
have. Ja, okay, stimmt. Jetzt, wo er es sagt. So. Okay.
Ich hab ja Staffel 1 ja auch vor kurzem noch mal durchgeguckt. Die Hexe, die sie verrät und Khal Drogo da vergiftet, die sagt ihr, sie will halt erst Kinder haben, wenn die Sonne im Westen aufgeht und hablabla, diesen Riesentext danach. Also die Hexe hat ihr das alles eingebrockt. Sie kriegt halt keine Kinder mehr.
Alles klar, gut, dann hat sich diese Theorie auch erledigt.
Jetzt wird auch die Zeit fehlen. Also jetzt Daenerys noch schwanger werden lassen,
Kind draus pushen. Ja, das hätte man, genau, das hätte man am Anfang der Staffel machen müssen. Ja. Okay. Das ist also gelaufen auf jeden Fall, alles klar. Wen habe ich unterbrochen? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube, ich wollte auch nur erwähnen, ich muss ganz ehrlich sagen, also nach der Folge heute war der Hype wirklich groß, aber ich muss echt sagen, ich habe so keinen Bock auf die Folge nächste Woche. Weil es wird geil, bestimmt, aber danach hast du eine Woche Zeit und es wird ja irgendwie mit einem großen Wow-Effekt enden, um die letzte Folge nochmal vorzuhypen.
Vor allem, eine Woche alle reden über das Bittersweet Ending und da, ne, es werden ja immer irgendwie die Produzenten kritisiert und so weiter, die irgendwie schlechtes Writing und yada yada und nachdem George R. Martin raus und so weiter. Aber das Ende, das Bittersweet Ende, das hat er natürlich an die Jungs weitergegeben. Das heißt, das wird auf jeden Fall kommen. Jetzt natürlich die Frage, was ist das Bittersweet Ending, was alle loben und auch die Schauspieler irgendwie zu Tränen gerührt hat, scheinbar hat man auf Instagram und irgendwo überall gelesen, irgendwie, dass die ganzen Schauspieler geklatscht haben, irgendwie beim Ende. Was wird das Bittersweet Ending? Das ist die gute Frage, ne? Und ich glaube nicht, dass das Bittersweet Ending nur wird, irgendwie, dass Jon vielleicht gegebenenfalls Daenerys tötet, sondern dass das noch irgendwas anderes ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, ne, Fantheorie, yada yada, dass irgendwie Bran am Ende noch zum neuen Night King gemacht wird. Das könnte es halt auch sein, ne?
Glaube ich nicht. Ich denke, der Drops ist gelutscht.
Also, ich hatte dir ja schon per E-Mail geschrieben, ich glaube, den Night King haben sie die Storyline ein bisschen rausgenommen, weil sie eben noch Material für Spin-Off brauchen, weil das dreht sich ja nur um den Night King. Aha. Und deswegen glaube ich, dass sie es da ein bisschen gekürzt haben und deswegen es auch manchmal ein bisschen unstimmig wirkte. Ich glaube, das Bittersweet Ending wird vielleicht der Tod von Dany sein und dass Jon vielleicht dann auf den Thron verzichtet als Kingsmörder und Sansa und Tyrion vielleicht übernehmen.
Okay. Noch andere Ideen?
Nö, ehrlich gesagt würde ich das auch so sehen, weil man muss ja fairerweise sagen, Bittersweet Ending, das ist halt unglaublich dehnbar. Wenn Jon die erste Liebe seit Jahren irgendwie töten muss und das auch eigentlich nur, weil sie durchgedreht ist, weil er zufällig auch ein Targaryen ist, das ist ja schon irgendwo ein bisschen tragisch. Also,
Aber was muss passieren, dass er sie tötet? Leute, ganz ehrlich, also wenn sie King's Landing in die Luft jagt und alle sind tot, inklusive des Volkes und so weiter, ist das schon Grund genug, sie einfach so zu töten? Da muss ja eigentlich noch ein bisschen mehr passieren.
Oder? Die Targaryens sind schizophren, also überall in den Büchern ab einem bestimmten Alter und bei bestimmten Schlüsselsituationen, zum Beispiel einen großen Brand in Summerhall und ähnliches, drehen Targaryens gerne mal durch und dann erholen sich auch nicht mehr. Und das könnte bei Dany eben passieren, dass sie danach Amok läuft, rausfindet, dass Tyrion gegen sie mit Varys gemacht hat, dann Tyrion auch noch umbringt und so weiter. Also die könnte noch richtig freidrehen.
Okay. Ja, wollen wir das sehen? Das ist die Frage. Ich bin da völlig bei Balthasar. Ich muss auch sagen, ich habe momentan mehr Angst irgendwie, dass das Ende wirklich ganz schlimm ist und dass all das, wo man jetzt irgendwie 8 Staffeln Freude hat, irgendwie so weggeworfen wird am Ende. Und ich glaube, da kommen wir auch ehrlich gesagt nicht drum rum. Auf der einen Seite will man natürlich wissen, wie es ausgeht, ist total gespannt darauf. Auf der anderen Seite schwingt immer so eine Trauer mit. Ne? Ich hatte jetzt gestern bei der Folge, hatte ich das auch schon, als ich gedacht habe, die ersten 2 Folgen waren so schön und so stimmig mit all den Charakteren, die man irgendwie liebt und viele davon sind jetzt schon tot und die Drachen, irgendwie sind nur noch einer übrig. Will man, ja, die Leute kritisieren es ja auch und sagen, das ist Fanservice, wenn mal nicht genug sterben pro Folge, aber ich glaube, wir werden das schöne Happy End werden wir einfach nicht bekommen, ne?
Wenn du denkst, das nimmt ein gutes Ende, hast du nicht aufgepasst, kam doch schon mal vorne. Also,
genau.
Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wann waren die Leute mit so langlaufenden Dingen mit dem Ende wirklich mal hundertprozentig zufrieden? Also, ich sag mal, das Ende von den Harry Potter Filmen wurde zerrissen irgendwie, zu Recht ehrlich gesagt. Keine Ahnung, Star Wars, Lost, Scrubs hat ein perfektes Ende hingekriegt und dann haben sie es mit der neuen Staffel versaut. How I Met Your Mother wurde das Ende gleich zweimal zerrissen, auch
Breaking
zu Recht.
Bad war okay.
Ja, jetzt weiß ich nicht, wie Supernatural geendet hat.
Nee, kommt ja erst noch. Da kommt noch eine Staffel.
Ja? Okay, klang letztes Mal so auf
nach Abschied. Nee. Die machen, also das war jetzt die vorletzte und die haben angekündigt, dass das nächste die letzte sein wird. Also das weiß ich noch nicht.
Damit werden die Leute pisst sein.
Aber HBO-Serien haben bisher nicht gute Enden gehabt. Zum Beispiel The Wire und ähnliches.
Aber da hat er bei HBO, glaube ich, wenig Einfluss drauf. Da hat George R. R. Martin hat sein Ende und das wird auch gemacht. Ich glaube, da können die machen, was sie wollen.
Ich hoffe es. Dann kann man es wenigstens ihm ankreiden und dann hört diese dumme Diskussion über die Writer jetzt auf.
Ich weiß nicht, ob die sich an sein Ende wirklich halten.
Das können die nicht. Das können die nicht. Da können die nicht sagen, wir übergehen den Schreiber. Der hat das von vornherein, hat er gesagt, pass auf, hier habt ihr die Punkte, die wichtig sind, worauf es am Ende hinausläuft irgendwie, und das ist das Ende. Und da können die nicht sagen, hier, ich glaube, da gibt es auch Verträge und so weiter, da können die nicht sagen, nö, da übergehen wir ihn mal und machen und irgendwie, nee, das, also da bin ich mir echt sicher, dass George
R. Martin. Genau. Hat er schon bestätigt, Steve, dass es das Ende, was alles sein klar. wird, kommt auch dem des Buches äußerst nahe, sagen wir es mal okay. so, hat er es gesagt.
Ach so, na gut.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, man darf gespannt sein. Ich habe aber schon vor der Staffel dieses Hälfte irgendwie Vorfreude, geil und endlich ne, geht's weiter und man sieht alle seine geliebten Charakter. Und auf der anderen Seite diese Wehmut, weil man sagt, es wird viele Tote geben und die ganzen geliebten Charakter werden wahrscheinlich nicht überleben. Und B, danach ist es vorbei. Und das finde ich ehrlich gesagt das Schlimmste an der ganzen Sache. Die Gewissheit, dass du in zwei Folgen irgendwie die für mich beste Serie aller Zeiten irgendwie nicht mehr wiedersehen wirst. Es wird einfach vorbei sein. Und wenn ich heute lese Spin-off, Spin-off, Spin-off und The Long Night kommt und so weiter, da habe ich persönlich die Angst irgendwie, dass Spin-offs sind eigentlich immer schlechter als Original, dass die wahrscheinlich da das Niveau nicht halten werden können und wahrscheinlich dann auch wieder irgendwie die Geldkuh und so weiter. Wie seht ihr das denn irgendwie?
Nee. Also an einem Spin-off arbeitet der J.J. R. Martin direkt. Das ist die Eroberin von Westeros. Das hat er jetzt ja, das hatte ich dir auch in die E-Mail geschrieben, also indirekt gesagt. Er durfte es ja noch nicht offiziell sagen. Aber das wird eine der Spin-off-Serien sein und die andere ist eben Die Lange Nacht. Und ich freue mich eigentlich schon total drauf.
Okay.
Also ich gehe.
Aber bist du optimistisch, dass das auch gut wird, ja?
Ja, HBO wird genug investieren und wenn J.R. Martin schon mal keine Bücher schreibt, der Arsch, dann soll er wenigstens vernünftige Drehbücher mitschreiben.
Okay.
Ja, ich denke auch, es wird vernünftig. Ich habe ja nicht so viel Vertrauen in den Typen, ehrlich gesagt, aber okay. Aber ich glaube, man muss einfach nur von vornherein sich klar machen, das wird nicht Game of Thrones Staffel 9 mit genau der gleichen Epicness und so weiter. Man muss einfach sagen, okay, ja, gleiche Welt, aber man sollte vielleicht einfach die Erwartungshaltung ein bisschen runterdrehen, wenn das irgendwie möglich ist. Und dann, glaube ich, wird es schon ganz gut werden.
Ja, das ist schwierig, ne? Gerade bei den Dauernörglern, ne?
Man müsste ja den Original-Azor Ahai doch eigentlich in der Serie sehen.
Was müsste man? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Man müsste doch den Original-Azor Ahai in der Serie dann sehen. Weil das war doch der das erste
Mal. Der lange Mal, Nacht, genau. Der Held, der sozusagen die erste lange Nacht beendet hat. Das müsste drinnen vorkommen.
Ach, ich weiß nicht, so Prequels und so weiter, das ist ja auch so ein bisschen die Angst, die ich bei der Amazon-Serie habe, quasi die Prequel zu Herr der Ringe, wo du, also Prequel ist immer das Problem, dass du weißt, wie es ausgeht irgendwie. Das ist immer, also mehr oder weniger zumindest. Ich weiß nicht, so Prequels, ich war eigentlich noch nie, sag mir eine gute Prequel. Sag mir eine.
Star Wars.
Ach Gott, das ist doch keine Prequel.
Das ist eine Prequel.
Also du meinst jetzt Episode 1 bis 3?
Ja, natürlich.
Aber ist das nicht, was so mega von den Fans kritisiert wurde, gerade 1 bis 3?
Du hast mich
gefragt. Okay. Ja, ich fand sie auch okay, da hast du recht. Also okay, gut. Andere sie hat Beispiele? Ihre Schwächen
war aber gut.
Bitte?
Sie hat ihre Schwächen, war aber trotzdem insgesamt sehr gut.
Ja, aber die Star Wars-Fans sehen das äußerst kritisch, aber okay, die sehen wahrscheinlich alles kritisch. Gut. Wir freuen uns drauf, wir warten mal ab, nächste Woche geht's weiter, nächsten Montag gibt's auch wieder Podcast, ihr Lieben, dann ist vielleicht auch Mira wieder dabei, danke Steffen fürs Einspringen hier, du hast es sehr schön und kompetent gemacht, wie ich finde, falls irgendjemand wieder ausfällt, würde ich dir wieder eine Mail schreiben und dann wärst du dabei, falls deine Zeit zulässt, würde ich schön finden, und ansonsten, ihr Lieben, diskutiert mit uns mit in den Comments, viele tun das ja auch schon, irgendwie auch jetzt, der Spoiler-Talk zu Folge 4 hat schon 46 Kommentare, da wird wild diskutiert, wahrscheinlich macht ihr es jetzt in den Comments auch und man darf natürlich auch noch anders sehen, als wäre es ja völlig in Ordnung. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche und mal gucken, was passiert, ob es da wieder den großen Knall gibt. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich trage ein bisschen Wehmut mit mir herum. Naja, also danke an euch drei, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Danke, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Valar Morghulis.
Mal gucken.